Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Gil.
Und wir sind zwei junge niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land.
Unser kleiner Disclaimer, auch wenn wir hier über Medizin sprechen, dieser Podcast ersetzt keinen Arztbesuch oder eine medizinische Beratung. Wenn ihr unsicher seid oder Beschwerden habt, sucht bitte ärztlichen Rat.
Gil, worum geht's diese Woche?
Es geht um die Abnehmspritze.
Ein tolles Thema.
Ein sehr bewegendes Thema, was häufig vorkommt, was immer häufiger vorkommt, zumindest bei mir in der Praxis.
Doch, bei uns auch.
Die Frage kommt häufig.
Wie kommen die denn? Immer noch so hinter vorgehaltener Hand.
Ja.
Was halten Sie eigentlich von der Abnehmspritze?
Mhm. Schreiben Sie auch die Abnehmspritze auf? Man fühlt sich immer so leicht wie so ein Dealer.
So ein Dealer.
Was hältst du denn von der Abnehmspritze, Anna?
Ich finde die gut.
Du findest sie gut?
Ja, ich finde, das ist eine gute Möglichkeit für Menschen, die wirklich Übergewicht haben und motiviert sind, abzunehmen und es einfach anderweitig nicht schaffen. Finde ich, ist das eine sehr, sehr gute Hilfe. Und Beispiele aus meiner Praxis zeigen, dass das vielen wirklich so diese Startphase erleichtert, dass die damit dann ihre ersten Kilo abnehmen und dann auch dranbleiben und am Ende sehr zufrieden sind.
Mhm.
Deswegen finde ich das wirklich eine probate und gute Maßnahme, wenn halt die Voraussetzungen passen.
Mhm.
Wie siehst du das?
Ich bin da sehr ambivalent. Also einerseits gebe ich dir recht, dass das ein guter Startschuss ist, um abzunehmen, vor allem wenn man motiviert ist. Aber es ist nicht ganz so ohne, wie es häufig in den Medien erzählt werden. Klar, es hilft einem auch, Gewicht zu reduzieren und macht es auch vieles einfacher. Aber es gibt halt auch bestimmte Risiken und es ist halt nicht für jeden passend. Und das wird häufig übersehen und nicht richtig aufgeklärt. Das ist meine Erfahrung. Gerade in den Social Media, da ist einfach nur diese Spritze für alles und das die Lösung für alles. Aber die Komplikationen, die dadurch entstehen können, die werden häufig verschwiegen.
Ja, wir machen heute Good Cop, Bad Cop oder Debattierclub, so mehr oder weniger.
Ich wollte es sowieso mal üben.
Ja, okay. Du hast natürlich vollkommen recht. Es ist ja immer, wie bei allem, ne, in den Medien, wonach du suchst, das findest du ja meistens.
Ja.
Und es ist schwierig, etwas zu finden, was rundherum und kritisch informiert, gerade wenn es darum geht, dass damit Geld verdient werden kann.
Mhm. Viel Geld verdient werden kann.
Ich denke mir, dass wir als Ärzte schon die Aufgabe haben, natürlich die Menschen da gut aufzuklären und eben auch Menschen herauszufiltern, denen das helfen kann als Therapie und eben aber auch Menschen aufzuklären und herauszufiltern, die das eben nicht machen sollten.
Mhm, das stimmt. Aber ich sehe oder ich merke da auch Unterschiede bei den unterschiedlichen Ärzten. Also ich kenne oder ich habe von ein paar gehört, die schreiben das ohne Kontrollen auf. Nicht, dass ich persönlich kenne, aber von denen habe ich gehört. Und andere, da gehöre ich eher zu, wir sind dann eher streng, was Kontrollen angeht. Am Anfang habe ich auch nicht aufgeschrieben. Inzwischen bin ich so, ich schreibe es auf, aber ich mache das dann in bestimmten Maßen, dass ich sage, okay, regelmäßig Kontrollen, regelmäßig Gespräche, die Leute müssen auch Sport machen und da bin ich dann auch streng. Wenn das nicht stattfindet, dann schreibe ich es nicht mehr auf.
Mhm. Ja, wir machen das auch so ähnlich wie so ein, ich sag mal, strukturiertes Programm.
Ja, genau.
Mit einem Erstgespräch, wo die Patienten dann alle Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen, sich aufklären zu lassen, auch sich zu entscheiden, wollen sie das nicht oder auch der behandelnde Arzt dann entscheiden kann, ob die Therapie indiziert ist, ob die durchgeführt werden kann oder nicht. Wir machen da intermittierende Laborkontrollen und sehen halt unsere Patienten regelmäßig oder haben mit denen regelmäßig auch Kontakt. Und so klappt das sehr gut. Man muss
so
ja auch
das
Gewicht so ein bisschen tracken. Ab einem BMI unter 30 sind die Medikamente ja auch nicht mehr zugelassen, rein zur Gewichtsreduktion.
Ja. Und die Patienten müssen mitmachen. Also ich habe auch ein, zwei Patienten gehabt, die vor allem am Anfang, nachher sind die dann mit eingeknickt nach meiner Penetranz, dass die anfangs gar keinen Sport dabei machen wollten. Und ich habe gesagt, nee, nur mit Sport. Weil da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu, bei den Nebenwirkungen. Wenn man keinen Sport macht, dann kann man Muskelmasse deutlich verlieren und auch Knochenmasse. Und dann kann man sowas wie Osteoporose entwickeln. Das sind halt Risiken, die man nicht eingehen sollte, vor allem wenn man jung ist. Also wer möchte mit jungen Jahren schon Osteoporose haben, also Knochenmassenschwund. Also da bin ich dann halt sehr penetrant. Ja. Aber ich mache das dann ähnlich wie du, dass ich sage, okay, die müssen regelmäßig kommen, die müssen Gewichtskontrolle machen und.
Ja, und lustig, es war auch irgendwann mal in einem Gespräch dazu, sagte dann die Person zu mir, ich freue mich ja schon, dass Sie das machen. Ich hätte gedacht, dass seriöse Ärzte das nicht machen. Ich dachte doch, also es ist ein Medikament wie alle anderen auch und das ist nichts Unseriöses.
Nee, es war halt früher, also als es ganz frisch auf den Markt kam, war es halt häufig nicht durch, ich sag mal in Anführungsstrichen, seriöse Ärzte aufgeschrieben, weil das auch die Mittel für Diabetiker weggenommen hat. Genau. Aber das hat sich ja inzwischen Gott sei Dank geändert,
ja,
weil auch andere nur für Gewichtsreduktion zugelassene Medikamente auf dem Markt sind und dementsprechend werden da nicht mehr die Mittel in Anführungsstrichen geklaut.
Ja, wir können ja das Nähkästchen einmal kurz zumachen und mal eben erklären, wie die Abnehmspritzen oder auch die Abnehmtablette denn eigentlich wirkt. Soll ich das mal schnell machen?
Ja, sag du mal. Okay. Du bist immer so gut im Zusammenfassen.
Ja, ich sag's mal so ganz grob gesagt, dass es jetzt nicht zu viel Fachchinesisch ist. Wirkt ähnlich wie ein körpereigenes Hormon. Stimuliert unter anderem Insulinausschüttung, bewirkt eine Sättigung im zentralen Nervensystem, verlangsamt die Bewegung im Magen-Darm-Trakt. Und bei Diabetikern senkt es tatsächlich auch den Blutzucker. Es gibt verschiedene Präparate, die sind teilweise sowohl für Diabetes als auch Gewichtsreduktion zugelassen, zum Teil aber auch nur zur Gewichtsreduktion. Die meisten sind in Spritzenform, die man sich einmal in der Woche verabreicht. Und es gibt jetzt mittlerweile auch eine Tablette, die täglich eingenommen werden muss. In Deutschland ist es so, dass außer bei der Behandlung eines Typ-2-Diabetes mit Adipositas oder sehr schlechter Stoffwechseleinstellung das keine Kassenleistung ist, sondern zur Gewichtsreduktion eben eine reine Privatleistung.
Und dazu gilt auch die Kontrolle der Blutwerte. Das ist auch eine Privatleistung.
Genau, also alles, was dazugehört, Beratungsgespräch, Laborkontrollen und die Kontrolltermine insgesamt werden nicht von der gesetzlichen Kasse erstattet, werden also über Privatrechnung abgerechnet. Das hat sich auch bis jetzt gut etabliert. Verstehen die Leute auch meistens. Ja.
Meistens.
Wobei natürlich auch immer viel darüber gesprochen wird, ne? Warum wird das nicht bezahlt? Die Folgen von unbehandelter Adipositas mit Folgeerkrankungen sind ja auch nicht zu vernachlässigen.
Ja, es wird aber, denke ich, immer noch als kosmetisches Eingreifen gesehen und kosmetische Eingriffe werden nicht übernommen.
Ja, ist aktuell immer noch eine Lifestyle-Medikation.
Ja.
Wie viel kann man denn ungefähr so prozentual damit abnehmen?
Also es gibt unterschiedliche Studien, aber die Zulassungsstudien haben eigentlich so gezeigt, dass eine Gewichtsreduktion nach einem Jahr zwischen 16% und 20% eigentlich vorhanden ist. Und aber was auch viele nicht wissen, ich habe jetzt unterschiedlich gesagt, bei einer Fortbildung habe ich 30% gehört, jetzt bei der Vorbereitung habe ich 15% gefunden. 15% der Patienten, die dieses Mittel nehmen, wirkt der Stoff nicht und die nehmen nicht ab oder kaum ab. Und das hatte ich auf einer Fortbildung auch. 30%, also ein Drittel gehört.
Okay, das wäre ja dann doch schon mehr, ne?
Mhm. Ja.
Ja, das kann man halt nicht voraussehen, ne? Ob jemand damit abnimmt oder ob der damit nicht abnimmt, das ist immer so ein bisschen, muss man halt ausprobieren.
Genau, man muss ausprobieren. Manche reagieren extrem gut und nehmen das ganz schnell ab, andere halt kaum oder sehr langsam. Ja, du hattest auch gerade erzählt, und das habe ich auch so ein bisschen in der eigenen Praxis, dass häufig die Patienten, die Diabetes haben, da gar nicht so stark mit abnehmen, ne?
Ja, das hatte ich gerade so aus der Erfahrung mal berichtet. Ist für mich auch ein Erfahrungswert, dass Typ-2-Diabetiker mit Adipositas teilweise trotz hoher Dosierung von GLP-1-Medikationen gar nicht abnehmen.
Also GLP-1-Medikation ist die Abnehmspritze.
Sind Abnehmspritze, genau. Oder eben in dem Fall dann auch zur Diabetesbehandlung. Das kann aber auch daran liegen, dass die vielleicht nicht motiviert sind, abzunehmen.
Das kann natürlich sein.
Das müsste man dementsprechend. Also es ist eine
das ist eine Observation.
Sehr vage These.
Ja, genau, das haben wir beide in den Praxen gesehen, aber nirgendwo mit irgendwelchen Studien verifizieren können.
Genau. Was natürlich auch noch wichtig ist und immer interessant für die Patienten ist, was sind die Nebenwirkungen der Therapie?
Ja, das wird häufig vergessen, dass es da auch welche gibt. Und es gibt eigentlich, es ist auch interessant, weil die Nebenwirkungen sind alle noch gar nicht so richtig bekannt, weil es ein sehr neues Medikament ist. Aber was sehr wohl bekannt ist, was aber auch ein bisschen die Wirkung ist, ist, dass Übelkeit, Durchfall und auch Verstopfung.
Also Völlegefühl.
Ja, Völlegefühl, genau. Und aber auch Verstopfung vorhanden sein kann. Das sind halt so ein bisschen die Wirkungsmechanismen in dem Sinne, dass der Magen nicht mehr so schnell geleert wird, der Darm ist träger geworden. Dadurch kann das halt natürlich stehen. Und man hat dann auch nicht so viel Hunger. Deshalb ist das auch ein bisschen die gezielte Wirkung. Man kann aber auch nervös werden oder Kopfschmerzen bekommen. Und eine ganz, ganz wichtige Nebenwirkung, die man auch im Blut halt regelmäßig kontrollieren muss, ist dann die Pankreatitis oder die Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Mhm. Und das kann wirklich fatal enden. Wir hatten auch sogar mal jemand bei uns in der Praxis, der das dadurch bekommen hat. Der hatte das damals bekommen wegen Diabetes und hat dann dadurch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung entwickelt. Das war dann sehr übel. Was jetzt auch immer häufiger genannt wird, sind Sehbeschwerden, die dann in den ersten 10 Tagen auftreten, die teilweise reversibel sind, also teilweise zurückgehen, aber nicht komplett.
Was für Sehbeschwerden? So verschwommenes Sehen oder?
Auch Sichtfeld. Einschränkung, dass das Gesichtsfeld oder das Sichtfeld weniger wird und kleiner wird. Da hatte ich auch eine Person bei mir in der Praxis, die das hat. Aber nicht, da hatte ich das nicht gestartet, sondern Diabetologe.
Okay.
Und dann wurde es abgesetzt und die hatte Glück, bei der ist es dann zurückgegangen, aber es muss nicht.
Ja, das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Bei mir sind auch, ne, wie du gerade schon erklärt hast, so die klassischen Nebenwirkungen aufstoßen und bisschen ne, Magen-Darm-Beschwerden, wo aber viele sagen, ja, das ist der Preis, den sie gerne zahlen dafür, dass sie Gewicht abnehmen. Und ja, die Geschwindigkeit des Gewichtsverlustes ist natürlich sehr individuell. Ich persönlich bin Fan davon, dass das langsam geht.
Mhm.
Ne, viele wollen natürlich auch schnell viel Gewicht verlieren. Da sage ich immer, Leute, macht das nicht. Das hat mehr potenzielle Gefahr von, ne, wie du gerade schon sagtest, Entwicklung von einer Osteopenie oder eben auch Reduktion der Muskelmasse.
Also
und der Körper kann sich
eine Reduktion der Knochendichte.
Genau. Und der Körper kann sich, finde ich, auch nicht so schnell daran gewöhnen. Der braucht ja eine ganze Weile, um erstmal den Setpoint wieder zu haben beim Abnehmen. Mhm. Deswegen sage ich immer so, zielt mal auf 3 Kilo im Monat und das wäre schon viel.
Ja, das wäre schon viel, genau, das ist schon sehr gut.
Also
ja.
So im besten Fall sind es meistens so 2 bis 3.
Es gibt Hinweise, dass ein Pankreaskarzinom, also ein Krebs in der Bauchspeicheldrüse erhöht sein kann und dass auch bestimmte Schilddrüsenkrebssorten dadurch erhöht werden kann, das Risiko darauf.
Das sind aber alles jetzt erstmal Hinweise, ne? Das sind
alles Hinweise, genau. Es sind keine bewiesene. Es gibt Hinweise. Aber das sage ich, das ist ein Medikament, was gerade in der, ich sag mal, in der letzten Phase ist in der Untersuchung, dass wenn es groß ausgerollt wird, dass dann im laufenden Gebrauch immer wieder geguckt wird, welche Nebenwirkungen und ändert sich da was, kommen welche neue dazu. Und da wird erstmal alles gesammelt, was es gibt. Und das muss man natürlich dann im Auge behalten. Aber es gibt auch positive Effekte, die damit zusammenhängen können. Es gibt Hinweise, dass das Herz-Kreislauf-System verbessert wird und die Chancen auf eine Herzinsuffizienz, also ein Versagen des Herzens, geringer ist, auch wenn keine Gewichtsreduktion stattfindet. Das fand ich interessant.
Hm. Ja, und die Gewichtsreduktion ist natürlich auch ein positiver Effekt der Therapie.
Und was ich dann noch im Ärztezeitschrift oder im Deutschen Ärzteblatt gesehen hatte, dass es eventuell Hinweise gibt auf eine Nierenfunktion, einen positiven Effekt auf die Nierenfunktion und dass auch obstruktives Schlafapnoe reduziert werden kann. Aber das dann wahrscheinlich auch
ist ja klar, weil das Gewicht runtergeht,
gewichtsreduziert wird. Genau.
Ja, also ja. Viele Dinge sind sicherlich positiv, weil einfach das Gewicht nachlässt.
Ja.
Und wie sind da so bei dir die Erfolge in der Praxis? Sind die Menschen zufrieden mit der Therapie?
Ja, doch. Also eine hatte, glaube ich, wieder aufgehört. Eine andere Person erzählte, dass das mit dem Abnehmen zwar super funktioniert hat und die Person deutlich leichter war. Aber was ganz häufig vergessen wird, ist, dass Essen auch einen sozialen Aspekt hat. Und dadurch, dass er ganz wenig Hunger nur hatte oder kaum noch gegessen hat oder deutlich weniger gegessen hat, hatte er da wirklich ein soziales Problem, dass er dann sich einsamer fühlte und da so ein, nicht eine richtige Vereinsamung, aber eine, ja, nicht mehr so ein soziales Leben hatte. Und der hat daraufhin auch wieder aufgehört, weil er gesagt hat, ja, ein schöner Körper ist schön und gut, aber wenn ich nachher keine Freunde habe, im überspitzten Sinne, bringt das dann auch nicht so viel.
Ah ja, ja gut.
Das fand ich mal einen interessanten Aspekt, weil man als Arzt denkt man mehr an so die körperlichen Sachen, aber diese, ja, Psyche gehört natürlich auch zum ärztlichen Bereich, aber da hatte ich so am Anfang gar nicht so drüber nachgedacht. Und da muss man, glaube ich, auch, wenn man das, wenn Patienten vor einem sitzen, auch gucken, ist das jetzt ein Typ, der oder die Person, die gerne isst, ist das jemand, der sehr sozial ist und das mit, ja, mit Essen verbindet und dass man das dann halt auch anspricht, sagt, dass okay, das kann auch wirklich dieses soziale Aspekt oder wenn man so einen richtigen Foodie vor sich hat.
Aber dass wenn man sagt, jetzt zum Beispiel jemand auf Diät ist, dann achtet der ja auch auf sein Essen, wenn der mit Leuten zusammen ist oder isst dann halt weniger stimmt. Oder nicht so viel.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, in Diät, das hältst du nicht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre durch.
Ja, aber die, also okay, da kommen wir jetzt schon wieder zum anderen Punkt. Aber ich würde jetzt auch eine klare zeitliche Begrenzung der Therapie mit den Abnehmspritzen setzen. Und das ist bei mir in der Regel 6 bis 12 Monate maximal. Okay.
Nicht nach einem bestimmten Zielgewicht.
Ja, schon das auch. Meistens erreichen die Leute das dann aber schon auch innerhalb ungefähr eines Jahres.
Mhm. Aber wie machst du das? Weil es ist ja auch bekannt, dass wenn man damit aufhört, wenn man es stoppt, dass dann teilweise, was war es, 30% oder so nochmal wieder oben drauf sind? Oder zwei Drittel sogar?
Auch da kann man ja nicht sagen, ne, woran das liegt aktuell, soweit ich weiß. Also es werden verschiedene Faktoren sein, ne, mit wieder verändertem Stoffwechsel, mit mehr Hungergefühl dann natürlich auch wieder.
Ja. Dieses Food Noise, was du gerade meintest oder was sie gehört haben, dass man da immer wieder dran denkt, dieses Craving, dass das wieder mehr wird.
Ja, meine Erfahrung ist, dass die Patienten, die wirklich super motiviert sind und auch ihre Ernährung umgestellt haben, mehr Sport machen, ne, Muskulatur aufgebaut haben, dass die auch nicht mehr so arg dann wieder zunehmen. Dass da vielleicht schon mal doch 2 Kilo oder so wieder draufkommen, aber die gehen nicht wieder zu ihrem Ausgangsgewicht zurück. Okay.
Würdest du das, also ich weiß meine Antwort schon, aber ich will mal deine wissen, ich glaube, ich weiß deine auch schon. Würdest du das der Magenverkleinerungs-OP bevorzugen?
Wenn ich es persönlich wäre, würde ich sagen, ja.
Nee, aber auch generell für Patienten?
Ja, würde ich schon jetzt erstmal sagen, weil es ist für mich jetzt erstmal immer noch ein, sag mal, geringerer Einschnitt ins Leben, wenn ich ein Medikament nehme, als wenn ich mich operieren lasse. Das kann ich nicht wieder rückgängig machen.
Ja, ich sehe das genauso. Wenn man, ich finde auch häufig die Leute, die eine Magenverkleinerung haben, und ich verstehe das, warum das Leute machen, aber die altern relativ schnell, finde ich. Der Körper sieht häufig älter aus, als der Patient wirklich ist.
Ja, das liegt ja daran, dass sie so schnell dann abnehmen nach der OP.
Ja, ja. Und was ich dann auch immer mehr sehe, ist, dass ein Vitaminmangel und ein Eisenmangel entsteht, weil das einfach nicht mehr so gut aufgenommen wird.
Mhm. Ja. Genau, die Food Noise, das können wir ja gerade nochmal ansprechen. Das ist ein interessantes Wort, das auch irgendwo erst in den letzten Monaten Einzug in mein Leben gefunden hat. Vorher kannte ich das noch nicht.
Hattest du das nie? Also ich habe ständig Food Noise. Ich bin da so ein richtiges Opfer. Ich bin so ein richtiges Food Noise Opfer.
Ja, ich kenne es jetzt auf jeden Fall auch. Und das ist was auch ganz viele Patienten als positiv berichten, dass sie halt nicht mehr an Essen denken. Und dass sie das sehr entlastet.
Kennst du das nicht, wenn da so eine Tüte Chips in deinem Regal ist? Oder du weißt, in der Küche, in der Praxis ist so gerade so eine Tafel Toffifee oder sowas, dass die dich ständig ruft, so, Giel, iss mich, Giel, hier bin ich.
Ich würde mich davon jetzt nicht freisprechen, Chips und Toffifee mag ich nicht, deswegen.
Ach, praktisch für dich, sehr praktisch.
Habe ich Glück gehabt, würde ich mal so sagen. Aber ja, klar, jeder hat mal so eine Heißhungerphase, wo man dann denkt, boah, jetzt brauche ich mal ein Stück Schokolade oder so. Mhm. Aber es scheint ja wirklich Menschen zu geben, die denken nonstop ans Essen. Du hörst augenscheinlich dazu.
Ja.
Und da scheint es ja eine große Hilfe zu sein, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, das medikamentös zu behandeln. Und ja, deswegen finde ich das auch dann wiederum eigentlich echt gut, weil es Menschen dann auch wieder mental entlastet, ne? Dass nicht nur das Gewicht geht dann runter, sondern auch der Geist wird ein bisschen leichter.
Ja. Du hattest hier aber auch noch einen kritischen Punkt aufgeschrieben. Möchtest du da was zu sagen?
Der kritische Punkt war die Rezeptfälschung, meinst du, ne?
Ja, und auch Telemedizin dabei.
Ach so, ja, genau, stimmt. Es gibt so ein paar Anbieter, die das telemedizinisch machen.
Und auch
quasi
aggressiv Werbung machen online.
Relativ viel Werbung machen für Verordnungen von Abnehmspritzen. Das finde ich persönlich nicht so gut, weil zumindest aus den Erfahrungen der Menschen, die da teilweise schon mal sich haben beraten lassen, geht das halt sehr schnell und schwuppdiwupp hat man dann sein Rezept und das wird nicht wirklich kontrolliert. Ich habe es jetzt nicht selber ausprobiert, deswegen, ne, kann ich nur aus der quasi Erfahrung anderer Menschen wiedergeben. Ich würde von sowas immer abraten, weil man sowas eben ja im besten Fall mit dem Hausarzt machen sollte, der einen kennt und der einen sehen kann und der einem auch Blut abnehmen kann, wenn was nicht okay ist.
Ja.
Das können halt Telemedizin-Anbieter nicht.
Ja.
Und würde ich mich jetzt nicht von irgendwie so Log-Angeboten für nur so und so viel Euro überzeugen lassen. Für manche ist das ja wirklich der einzige Aspekt, ne, dass sie sagen, ja okay, da kostet es aber 50 Euro weniger im Monat oder 100.
Ja.
Und kann man schon verstehen, dass das dann auch was ausmacht für die.
Aber es ist halt auch wesentlich schlechter kontrolliert. Und ich muss sagen, wir haben bei der ersten Blutabnahmekontrolle schon häufiger Bauchspeicheldrüsenwerte gehabt, die plötzlich erhöht waren und deutlich gestiegen sind bei weiterer Benutzung. Also es ist jetzt nicht einfach, es ist nicht vergebens oder ohne Grund, weshalb man das macht. Und du hattest gerade noch.
Wo man jetzt natürlich auch als Bad Cop wieder argumentieren kann, bei welcher anderen medikamentösen Therapie macht man so viele Kontrollen?
Ich mache zum Beispiel, wenn ich einen Blutdrucktabletten ansetze, mache ich auch nach 2 bis 3 Wochen nochmal eine Kontrolle der Nierenwerte. Und auch bei Antidepressiva mache ich das auch. Und dann mache ich auch noch ein EKG.
Da kann ich dich jetzt ja leider nicht mit aus der Ruhe bringen.
Aber du hattest gerade noch einen wichtigen Punkt gesagt mit den E-Rezepten.
Ja, genau. Also es wird empfohlen, weil da doch relativ viele Rezeptfälschungen anscheinend kursieren. Also
es gibt auch einen Schwarzmarkt dafür.
Und Ärzte, genau. Es wird empfohlen, die Rezepte für Abnehmspritzen immer als E-Rezept auszustellen. Bei Privatrezepten ist das ja durchaus möglich, damit eben das Risiko für Fälschungen minimiert wird. Und ja, man kann nur jedem raten, sich das nicht irgendwo verschreiben zu lassen, sondern und auch nicht irgendwo zu kaufen, wo es vielleicht billiger ist, weil man eben nicht immer sicher sein kann, dass man da nicht ein gefälschtes Medikament bekommt.
Ja, ich hatte auch mal eine Doku gesehen oder eine Reportage gesehen, da haben die Insulin als GLP-1-Analoger verkauft und dann kann es ja richtig gefährlich werden, ne? Also. Ja.
Was würdest du machen, wenn jemand kommt und möchte eine Therapie mit der Abnehmspritze und ist aber gar nicht übergewichtig?
Nee, würde ich nicht machen. Wegen der Risiken. Ich würde es dann halt auch erklären und erklären, warum. Also es gibt ja ein paar Diagnosen, wo es Hinweise gibt, wo es helfen könnte. Wir hatten PCOS, das ist bei Frauen ein Syndrom, wo die Eierstöcke sehr viele Zysten erstellt. Da gibt es erste Hinweise, dass es helfen könnte, off-label. Es gibt erste Hinweise, dass es eventuell bei Chronic Fatigue Syndrom helfen könnte. Das aber alles könnte. Es ist also jetzt nicht bewiesen. Da könnte man darüber diskutieren, aber auch da muss man halt aufpassen, dass man da keine Osteoporose oder sowas produziert dabei. Also da muss man echt deutlich darüber reden, über die Risiken reden.
Und auch darüber reden, also ab einem BMI über 30 ist das zugelassen, ab einem BMI unter 30 ist das nicht mehr zugelassen. Ja. Und teilweise fühlen sich halt ja auch Menschen mit einem BMI ab, sagen wir mal 26 oder 28 übergewichtig oder fühlen sich nicht wohl. Und naja, das ist dann schon eine sehr kritisch zu betrachtende Situation.
Ja, und da wollte ich jetzt auch kurz noch einen kritischen Punkt sagen. Man sieht ja auch häufiger irgendwelche Stars in Hollywood, die jetzt diese Spritzen nehmen und das auch offen erzählen. Aber da sieht man halt auch einen extremen Trend zu diesem Abnehmwahn wieder. Es war ja eine ganze Zeit lang, dass das irgendwie verpönt war, dieses ganz, ganz dünne. Aber das nimmt wieder mehr zu, vor allem seit diesen Spritzen.
Ja, ist ja jetzt auch viel einfacher. Musst ja, genau. Gar nicht mehr so schlimm hungern, ist doch gut.
Genau. Das war jetzt leicht zynisch. Aber das finde ich ist halt auch kritisch zu sehen, weil klar, Übergewicht ist auch nicht gesund für den Körper. Das will ich nicht verherrlichen. Aber dieses krankhafte Runterhungern in BMI-Bereiche, die einfach zu schlank sind, da ist es einfach auch gefährlich. Und das, da sieht man einfach wieder einen Trend. Und das kann man auch sehr kritisch sehen.
So sieht's aus.
Okay.
Das zur Abnehmspritze.
Willst du noch einmal kurz zusammenfassen? Als Take-Home-Message.
Ja, also die Abnehmspritze wirkt über verschiedene Wege und bedingt eine Reduktion des Hungergefühls und eine Verlangsamung der Magen-Darm-Bewegung. Das heißt, die Patienten haben grob gesagt einfach weniger Hunger, denken nicht so viel an Essen. Die Food-Noise ist so gut wie verschwunden. Es gibt verschiedene Präparate, die rein zur Gewichtsreduktion zugelassen sind. Das ist eine reine Privatleistung in Deutschland. Man kann damit in Studien zwischen 16% und 20% Gewicht verlieren. Es gibt auch Menschen, die nehmen damit nicht ab. Und wir würden allen dazu raten, sich da einfach, wenn der Hausarzt das denn macht, beim Hausarzt beraten zu lassen.
Ja. Okay. So. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Was hat uns die letzten 2 Wochen bewegt? Da hast du was aufgeschrieben.
Ich habe was aufgeschrieben und wir haben ja jetzt schon seit einiger Zeit unsere Physician Assistant bei uns in der Praxis beschäftigt und sind sehr zufrieden.
Es läuft gut.
Das, ich sag mal, größte Herausforderung ist die Teamintegration, weil das natürlich auch für die MFA ein neues Berufsbild ist, mit dem sie so noch nicht in Kontakt getreten sind und dann alle nicht so richtig wissen, ja, wer macht denn jetzt eigentlich was? Ich hoffe, dass wir das gut hinkriegen, dass am Ende alle erkennen, hey, wir können uns gegenseitig unterstützen und entlasten. Und wir sind wirklich sehr zufrieden mit unserer Physician Assistant. Die macht super gute Arbeit und hat uns schon so einiges an Dingen abgenommen, was sonst sicherlich noch den Feierabend bereichert hätte.
Ach, voll gut. Wir, bei uns ist ja auch eine, die dieses berufsbegleitende Studium macht, so im Primary Care Management. Und das läuft auch. Das ist, die kriegt jetzt schon mal, die darf schon mal alleine Patienten sehen und das wird danach besprochen. Aber die bereitet schon mal ein paar, also vor. Das haben wir jetzt angefangen.
Das ist doch gut, weil dann kann man auch die Patienten da so langsam heranführen, ne? Dass die sehen, hey, hier gibt's noch andere Berufe als nur Arzt und MFA und manche Dinge können auch abschließend durch diese Berufsbilder abgeklärt werden. Und wenn die Patienten das verstehen und langsam anfangen, das zu sehen, dann werden die das auch tolerieren.
Es ist halt jetzt so, dass man einfach erstmal das Gespräch führt, dass sie schon mal abhört. Also wir machen das jetzt hauptsächlich bei der Akutsprechstunde. Wir hatten letzte Woche Freitag damit angefangen. Also wir sind ganz am Anfang davon. Aber dass sie dann die Lunge abhört, das Gespräch führt und dass sie mich dann mir das erzählt, was sie gefunden hat oder meiner Mutter und dass man dann nochmal drauf guckt, das Gespräch nochmal sucht und dann weitermacht.
Ja. Jo, du, ich würde sagen, wir sind jetzt durch mit dem Thema für heute.
Machen wir das doch so.
Den Podcast für heute. Wir gehen jetzt beide nochmal raus in die schöne Abendsonne.
Genau. der Balkon ist jetzt gleich auch wieder im Schatten, dann ist es nicht mehr so warm.
Und dann kann man rausgehen, ohne zu verbrutzeln.
Ja. Immer schön eincremen.
Richtig, genau. Ganz wichtig.
Und bei Feedback und Themenvorschlagen schreibt uns unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram unter dasmachtdannderhausarzt immer mit Unterstrich. Und damit sagen wir:
Um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.